Hereinspaziert, Herr Warnecke. Herzlich willkommen.
Moin, Herr Flügge. Freut mich, bei Ihnen zu sein.
Herr Warnecke, wir zeichnen heute auf, zwei Tage vor dem EM-Finale.
Wir zeichnen auf, das gefällt mir auch. Das hat so.
Ja, wir haben ja noch nie live gesendet.
So grafisch, grammophonartig.
Nein, wir hatten ja schon, das muss man vielleicht sagen, ja mehrfach schon Angebote sozusagen auf Veranstaltungen live einzusprechen. Das haben wir uns aber noch aufgehoben bisher.
Ja, ich weiß nicht, ob das so richtig passt. Wenn man für ein Publikum muss man doch ein bisschen anders für ein Live-Publikum agieren als so wir beiden jetzt.
Also das heißt, Sie müssten bessere Pointen mitbringen?
Wahrscheinlich schon, ja.
Wahrscheinlich schon.
Ich könnte auch nicht so sanft mit Ihnen umgehen die ganze Zeit. Da müsste ich schon ein bisschen mehr eine härtere
Gang annehmen. Da werden Sie
Ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt mit Ihrer zarten Berliner Seele aushalten.
Ich glaube, das ist ein bisschen die Scham, die Sie mitbringen in dieses Gespräch.
Das
jetzt
kann
kommen wir
sein.
Aber wieder zurück zur Europameisterschaft. Sind Sie eigentlich Fußballfan?
Also das wäre übertrieben, mich jetzt als Fußballfan zu bezeichnen. Meine ehemalige Lieblingsmannschaft hat mir das Leiden beigebracht und insofern ist das Fansein eines...
Hertha BSC?
Nein. Ich habe ja noch Würde. Hannover 96.
Aber warum ist denn die ehemalige Lieblingsmannschaft? Weil an den Verein ist man ja fürs Leben gebunden eigentlich.
Ja, natürlich. Ich habe auch nicht weggewechselt, aber es ist einfach zu demoralisierend, wenn man...
Ja, also
immer nur absteigt oder gegen den Abstieg kämpft.
Ja, ihre Schmerztoleranz ist da gering. Ich bin nach wie vor Hertha BSC-Fan und kann das auch nicht ablegen. Ich gehe da durch.
Sie gehen regelmäßig ins Stadion, nehme ich an.
Ich gehe unregelmäßig tatsächlich ins Stadion.
Unregelmäßig ins Stadion. Was ist denn ein unregelmäßiger Stadion?
Ich gehe mehr im Sommer als im Winter, sagen wir es mal so.
Mehr im Sommer als im Winter, ja.
Und nur zu Heimspielen.
Natürlich. Ja. Ich war auch mal bei Hertha BSC gegen Hannover 96. Ich muss dazu sagen, das war auch ein Winterspiel. Und es war so kalt. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Aber da hat tatsächlich das Bier in diesem furchtbaren Plastikbecher eine Eisschicht gebildet obenauf. Ich dachte mal, der Alkohol würde es verhindern. Aber wahrscheinlich haben die ja nur alkoholfrei ausgeschenkt.
Ne? Ja. Sogenanntes Stadionbier. Also Herr Warnecke, die Fußball-WM, die ist jetzt so gut wie durch. Geben Sie doch mal einen Tipp ab. Die Hörerinnen werden es dann sozusagen, wenn sie den Podcast hören, ja werten können, ob sie richtig lagen oder nicht. Sie wissen auch schon, wer im Finale steht, ne?
Ja.
Spanien also gegen
England. Und deswegen, wenn wir es so rum sagen, Spanien gegen England, geht es 1-2 aus.
2-1 für England. Mutiger Tipp. Ja, aber Mut wird ja häufig auch belohnt. Herr Warnecke. Bevor wir jetzt uns unserem heutigen Thema widmen, soll ich schon verraten, worum es geht heute?
Ja, machen wir mal.
Es geht heute um Schrottimmobilien.
Es
gibt da relativ viel Bewegung in der Sache. Wir haben auch noch nie über diesen doch jetzt nicht unwichtigen Sachverhalt in Deutschland gesprochen. Möchte ich aber kurz mit Ihnen mal ein paar aktuelle Themen durchgehen, weil es momentan tatsächlich recht viel Bewegung zu Sachverhalten gibt, die Haus und Grund sehr stark berührt. Fangen wir an mit einer Sache, die uns sehr stark umtreibt, das ist die Verlängerung der Mietpreisbremse. Bitte mal auf den aktuellen Stand bringen.
Da gibt es jetzt bereits einen Gesetzentwurf und das, was uns, soweit eine Mietpreisbremse positive Aspekte haben kann, aber dennoch positiv aufgefallen ist, ist, dass das Justizministerium, der Justizminister versucht hat, die ja doch restriktiven Vorgaben des Verfassungsgerichtes schon mit aufzunehmen. Das heißt, man könnte das auch als einen eigentümerfreundlichen Mietpreisbremsenentwurf interpretieren oder als Versuch, nicht sofort vorsätzlich gegen die Verfassung zu...
Machen Sie es mal ein bisschen konkret. Was ist da sozusagen also, Mietpreisbremsen light oder vermieterfreundlich?
Mit einer Sunset-Klausel. Danach ist dann Schluss, so lesen wir den Gesetzentwurf. Zweitens, nicht noch ein...
Nach fünf Jahren.
Also nein, nee. Eben nicht. Und auch nicht weitere 5 Jahre, sondern nur noch weitere 3 Jahre. Und vor allen Dingen endlich mal klare Vorgaben für die Ausweisung dieser Mietpreisbremsengebiete. Man darf also nicht mehr einfach nur sagen, so und hier gilt die Mietpreisbremse, sondern man muss wissenschaftlich herangehen, nachweisen, dass die Mietpreisbremse in diesen Gebieten erforderlich und nützlich ist und die Stadtstaaten dürfen also nicht mehr pauschal sagen, gilt bei uns in der Stadt, also zum Beispiel Berlin, da gilt ja die Mietpreisbremse überall, obwohl es definitiv Ecken von Berlin gibt, wo man nicht sagen kann, dass man da Wohnraummangel hat. Die wollen ja alle nur die Menschen in dem S-Bahn-Ring wohnen. Draußen sieht das schon wieder anders aus. Also auch da Differenzierungspflichten sogar, nicht nur Möglichkeiten, sondern Pflichten Insofern, da sind schon sehr, sehr positive Signale drin. Offensichtlich kann man sagen, der Justizminister hat verstanden, dass er definitiv an der Grenze zur Verfassungswidrigkeit entlangläuft, hat das ein bisschen weit eingefangen. Wir werden nichtsdestotrotz, ich glaube, das kann man schon klar sagen, den Weg zum Verfassungsgericht wählen. Genau so ist es. Es geht gar nicht anders.
Okay, geht nicht gut. Anders. Kommen wir zum nächsten Thema. Eine Sache, die ich dachte, die wäre schon längst beschlossen, aber sie ist jetzt erst durch den Bundestag gegangen, nämlich virtuelle Versammlungen einer Wohnungseigentümergemeinschaft sind jetzt erlaubt. Also so ein typisches Corona-Ding, ne?
Genau, ein Corona-Ding kann man nicht anders sagen.
Aber weil, jetzt erst nach Corona.
Kann man so auch nicht sagen, weil es ja eine Corona-Gesetzgebung gab, die diese virtuellen Eigentümerversammlungen ermöglicht hat. Sonst hätten die ja gar nicht stattfinden können. Und dann lief die Corona-Gesetzgebung wieder aus und da hat man sich gesagt, das kann doch nicht sein. Wir haben damit auch ganz positive Erfahrungen gemacht. Aber, das ist der Punkt, extrem umstritten. Auf der einen Seite können natürlich viele Menschen, die sonst nicht real teilnehmen können, etwa weder, weil sie zum Beispiel anders wohnen oder weil sie zu alt und gebrechlich sind, um in die Eigentümerversammlung zu gehen, die können online teilnehmen. Und dann gibt es andere, die sagen, ich bin aber nicht in der Lage, das technisch zu machen. Ich werde durch eine virtuelle Eigentümerversammlung ausgeschlossen.
Ja.
Und das war sozusagen der Spagat. Und deswegen ist die Lösung der Ampelregierung zu sagen, dass Wohnungseigentümer mit einer Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen in einer realen Versammlung beschließen können, dass in den kommenden maximal 3 Jahren Eigentümerversammlungen virtuell stattfinden, also online stattfinden können. Insofern, es ist jetzt auch nicht so, dass man das ganz leicht machen kann, sondern es ist schon eine gewisse Hürde. Denn wenn jetzt 3/4 der abgegebenen Stimmen real, da werden viele dabei sagen, ich möchte es auch weiter real haben. Ich glaube nicht, dass sich das wirklich durchsetzt. Ja. Vielleicht ist es aber auch eine Generationenfrage, dass man irgendwann sagt, Mensch, jetzt sind so viele jüngere Leute da, es können fast alle mit der Technik umgehen, wir bieten es einfach an.
Also in der Tat ist, bei meiner letzten Eigentümerversammlung war schon jemand virtuell zugeschaltet. Da hat man gar nicht drüber diskutiert. Es wurde einfach akzeptiert. Vermutlich war die dann anfechtbar. Ja, aber
wobei
auch da
gilt, wo kein so Kläger, da kein Richter. Also würde ich auch immer ganz entspannt sehen. Genauso ist es.
Und es gibt auch noch Neuigkeiten zu einem aktuellen Thema, was viele Menschen in Deutschland umtreibt. Da geht es aber nicht nur um Vermieter, sondern auch um Mieter, nämlich das Thema Balkonkraftwerke.
Genau, das hing in dem selben Gesetz mit drin. Bei den Balkonkraftwerken gilt jetzt, dass der Vermieter einem solchen Balkonkraftwerk zustimmen muss. Der Mieter muss weiterhin fragen, ganz wichtig, darf das nicht einfach anhängen, aber der Vermieter kann dies nicht verweigern. Das ist die gesetzliche Regelung. Das heißt, die Info muss weiterhin an den Vermieter gehen. Ich werde mir jetzt so ein oder möchte mir ein solches Balkonkraftwerk aufhängen und dann muss der Vermieter sagen, ja, darfst du, wenn die Rahmenbedingungen eingehalten sind, die also fest montiert sind. Ob das jetzt der große Wurf ist, ich will es mal so sagen, es ist so ein bisschen das Gefühl, ich bin dabei bei der Energiewende, aber ganz wichtiger Praxistipp, den wir einfach nur allen geben können, bitte schlau machen, ob das konkrete Modell, was man sich da kauft, wirklich gut ist. Da gibt es zahlreiche Tests, die man sich angucken kann. Da ist wirklich ein Unterschied.
Die Bandbreite ist groß, qualitativ.
Ja. Einige sind richtig gut und dann lohnt sich das auch, insbesondere wenn man einen nach Süden ausgerichteten Balkon hat, vielleicht noch eine leichte Neigung noch vorhanden ist. Wer jetzt einen Nordbalkon hat, dem kann man das eigentlich nicht anraten. Das ist eher so wie eine Flagge nach draußen hängen, um seine Zugehörigkeit zum Fußballverein zu zeigen, aber Strom kann man damit dann nicht produzieren.
Sie gehen ja noch weiter. Sie sagen ja eigentlich grundsätzlich, dass Balkonkraftwerke irgendwie nur ein Tropfen auf einen heißen Stein sind.
Nach all dem, was wir heute wissen und den meisten Standardmodellen wird so wenig Strom produziert durch diese Geräte, dass das für die meisten Nutzer einer Wohnung praktisch kaum eine messbare Ersparnis ist. Denn man muss ja auf jeden Fall weiter Strom beziehen. Vor dem Hintergrund ist es eher so ein psychologisches, ich bin dabei, aber eben kein Baustein, wo man jetzt sagen kann, oh, auch mit meinem Balkonkraftwerk habe ich dazu geführt, dass wir einen geringeren Strombedarf in Deutschland haben. Ist einfach nicht so. Die Mengen sind zu gering. Ich sage jetzt mal so, den Föhn 5 Minuten länger laufen lassen und dann haben sie den Stromverbrauch oder die Stromproduktion eines solchen Balkonkraftwerkes schon wieder rausgehauen.
Aber immerhin gibt es mittlerweile in Deutschland etwas mehr als 500.000 dieser Kraftwerke.
Ja, das ist Geschmackssache.
Ist Geschmackssache.
Ist Geschmackssache. jeder soll machen, wie er mag. Aber wichtig ist, glaube ich, eins, völlig losgelöst von Debatte über Klimaschutz und sonst wo, unbedingt fachgerecht montieren. Wenn die Teile jetzt mal bei Starkwind oder Ähnlichem losgerissen werden und runterfallen und dabei Menschen verletzen, das wäre richtig, richtig bitter. Da haftet derjenige, der das da montiert hat. Also jeder, der so ein Ding jetzt kauft, sollte wirklich darauf achten, dass die richtig montiert sind.
Und wir kommen noch zum letzten Thema. Da geht es überhaupt nicht um eine Geschmackssache, sondern da geht es um ein höchstrichterliches Urteil, nämlich Thema, was viele Menschen in Deutschland betrifft, nämlich das Thema Kaution, beziehungsweise die Einbehaltung der Kaution nach Beendigung eines Mietverhältnisses. Was gibt es da für ein Urteil?
Das ist jetzt, wenn man es juristisch genau erzählt, dann schlafen die Zuhörer, glaube ich, fast alle ein, bis ich damit durch bin. Aber ganz grob gesagt, wenn man mal das übliche Vorgehen betrachtet, man macht eine Wohnungsübergabe und es werden Mängel festgestellt.
Beim Auszug sozusagen.
Bei Auszug, bei Beendigung. Genau. Bei Beendigung des Mietverhältnisses werden Mängel festgestellt. Ganz wichtig, es geht nicht um Schönheitsreparaturen oder Ähnliches, die noch zu tun haben, sondern nur um Mängel.
Schwerwiegender als, ja.
Nicht schwerwiegender, ist einfach eine andere Sache. Schönheitsreparaturen ist eine delegierte Pflicht, die man überträgt vom Vermieter auf den Mieter. Ja. Und das ist juristisch was anderes als ein Mangel. Wenn Sie jetzt eine Aufgabe übernehmen, das entspricht der Schönheitsreparatur, wenn Sie etwas kaputt machen, ist einfach juristisch was anderes. So. Und wenn es also um die Mangelbeseitigung geht, hat grundsätzlich der Vermieter ein Wahlrecht. Er kann nämlich entweder dem Mieter sagen, beseitigst du bitte selber, oder aber sagen, ich werde mich drum kümmern, ich suche einen Handwerker und ich möchte gern Schadenersatz in Höhe der Handwerkerrechnung haben. Dieses Wahlrecht, bei diesem Wahlrecht ging es ja darum, ob das auch innerhalb von 6 Monaten verfristet. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, nein, diese 6-monatige Frist, die man sonst für Verjährung im Mietrecht hat, die gilt in diesem Fall nicht. Denn, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Eingangspunkt, bei der Übergabe wird ja im Protokoll festgehalten, da ist ein Mangel. Das heißt, auch der Mieter weiß genau, da ist etwas, was er kaputt gemacht hat und was repariert werden muss. Und wenn der Vermieter dann sagt, und dafür behalte ich die Kaution ein, dann ist ja irgendwo klar, er will sich aus der Kaution bedienen, sprich, er nimmt den Schadenersatz. Und da jetzt aber nochmal zu sagen, nee, aber binnen 6 Monaten muss der Vermieter das nochmal formell anmelden. Da hat der BGR gesagt, das ist eine, ich zitiere, übertriebene Firmelei. Zitat Ende.
Okay.
Und das muss nicht sein.
Und am Ende
eine sehr praxisnahe Entscheidung, würde ich mal
Entscheidung
sagen.
Am Ende geht es sozusagen für die Leute darum, wann kriegen sie die Kaution oder nicht, im Falle von eben Mängeln.
Ja, ich meine, das ist die Abrechnung sowieso. Es ist halt einfach nur dieser formelle Akt des, du machst es selber oder ich lasse es einen Handwerker machen.
Ja.
Dass man das nicht nochmal formell innerhalb der 6 Monate erklären muss.
Gut,
das ist das Entscheidende.
Ja.
Wenn ich dann sagen darf, also jetzt, der Mieterbund hat darauf reagiert mit dem Hinweis, oh, das bedeutet Rechtsunsicherheit für die Mieterinnen und Mieter. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann mich jetzt heute schon das erste Mal wieder aufregen, ist der größte Bullshit überhaupt. Wenn man ein Übergabeprotokoll hat, in dem drinsteht, der und der Schaden ist vorhanden und beide unterschreiben das, dann ist doch bitteschön keine Rechtsunsicherheit da. Dann haben sich beide darauf verständigt, dass sie festgestellt haben, da ist ein Mangel, der beseitigt werden muss. Wo bitte ist da Rechtsunsicherheit? Das ist wieder so eine, also ganz ehrlich, unnötige Stimmungsmache von Seiten des Deutschen Mieterbundes, der den allermeisten Mietverhältnissen in Deutschland nicht gerecht wird. Und da muss man auch mal klar einen Gruß an die Kolleginnen und Kollegen vom Deutschen Mieterbund sagen, irgendwo muss man mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeben. Und der Mieterbund täte gut daran, sich so zu vernünftig zu verhalten, wie die meisten Mieterinnen und Mieter in Deutschland sich vernünftig verhalten.
Also schön, dass Sie jetzt auch gleich quasi in Eigenregie auf Temperatur gekommen sind, weil wir kommen dann jetzt zu unserem Hauptthema.
Sie haben das Thema ja angeschnitten.
Nee. Also Sie haben ja schon auch mal vorhin gesagt, möglicherweise schlafen die Leute ein bei Onkel Warnekes Märchenstunde, aber jetzt, glaube ich, sind die Leute alle wach. So, wir kommen zu unserem eigentlichen Thema, nämlich
Warnekes Märchenstunde. Ah, Flügger, da, das ist ja... Erst Hertha-Fan und dann Sonnensprüche hier da. Yeah.
Also, Schrottimmobilien.
Ja.
Schrottimmobilien, muss man vielleicht mal ein bisschen weiter ausholen. Das wird jetzt hier nicht zu Flügges Märchenstunde, aber es ist ja auch ein Umgangssprachlichen, also viele Leute kennen das als umgangssprachlichen Begriff. Ja, also nach der Wende gab es sozusagen ein großes Versprechen im Osten, dass da viele Immobilien saniert werden, die in einem doch recht schwierigen Zustand waren. Über Immobilien.
Sie meinen die blühenden Landschaften?
Die blühenden Landschaften.
Ja, aber die Gebäude sind auch super saniert worden.
Über Immobilienfonds wurden Privatanleger dort akquiriert oder beziehungsweise mit hohen Renditeverbrechen Versprechen in die.
da kam der Berliner wieder durch.
Mit hohen Renditeversprechen in diese Fonds reingeholt.
Oh,
und
Herrje,
dann gab es ja viele Gerichtsurteile dazu.
Solange die Menschen aus den anderen Bundesländern hier alles bezahlen und Rendite machen
ja
und das
viele
nach Berlin
Gerichtsurteile
werfen, geht das
zu,
da,
dass
ja,
Menschen, Privatanleger in Projekte investiert haben,
richtig,
die als Schrottimmobilien identifiziert wurden. So,
genau,
glaube ich,
genau.
Jetzt erstmal, zumindest war es damals noch kein juristischer Begriff, aber
nee,
so haben
richtig
wir das Thema Schrottimmobilien vor ja doch schon einigen Jahrzehnten in Deutschland kennengelernt. So, aber ich will mich da gar nicht heiß reden, aber jetzt sagen Sie doch mal, was für Typen von Schrottimmobilien gibt's denn eigentlich in Deutschland? Ich habe jetzt mal versucht, die geschichtliche Genese so ein bisschen für mich herauszuarbeiten, aber eigentlich geht's ja um was anderes.
Heute geht's um was anderes, aber in der Tat, da gebe ich Ihnen jetzt mal recht, Herr Flügge.
Das ist der Wahnsinn.
Der Begriff Schrottimmobilien hat ganz viele, wenn man, ja, Bedeutung klingt so blöd, aber verschiedene Fallgruppen. In der Tat bekannt, diese Fallgruppe, wo Investoren auf die Nase gefallen sind, weil das Objekt überhaupt nicht die Rendite erbracht hat. Ich glaube, der größte Schrottimmobilieninvestor war das Land Berlin selbst.
Mhm.
Da ist ja die Bankgesellschaft Berlin dran pleite gegangen, weil die mal Kredite rausgehauen haben und gesagt haben, ja, wir kalkulieren mit 20 Euro Miete. Und davon sind wir ja in Berlin immer noch weit entfernt, zumindest im Schnitt. 7,10 Euro, glaube ich, derzeit. Also geradezu lächerlich, was die Ende der 90er Jahre da auf den Weg gebracht haben. Zweite Gruppe der Schrottimmobilien sind große Objekte in nicht mehr allzu beliebten Innenstädten. Also Karstadt Kaufhof, die geschlossen wurden, wo dann auf einmal das große Kaufhaus, das niemand mehr nutzen möchte, wie so ein Geisterschloss mitten in der Innenstadt steht.
Ja.
Genau. Und anstatt die Leute anzuziehen, schreckt's ab und dann machen die Geschäfte da drumherum zu. Und dann hat man auf einmal in einer Innenstadt, wo niemand mehr hingeht, Verwahrlosung, absolut. So, auch das sind definitiv Immobilien, die als Schrottimmobilien laufen. Dann haben wir auch den Effekt, und da kommen wir jetzt so langsam Richtung der Fallgruppe, über die jetzt auch im Bundestag gesprochen wurde. Das sind Immobilien, die, ja, ich sag mal, zu kurzfristigen Wohnzwecken völlig überbelegt werden. Das ist so ein Phänomen, das überwiegend in Nordrhein-Westfalen aufgetaucht ist, da kommt es zumindest her, wo ja fast schon schleuserartig statt 200 Bewohnern wochenweise bis zu 1000 Menschen in einem Haus wohnen. Und das führt natürlich zu einer völligen Verwahrlosung nicht nur des Objekts, sondern auch ein Stück weit der Umgebung. Auch das waren Schrottimmobilien. Und da in dem Bereich kommen wir jetzt zu der eigentlichen aktuellen Konstellation, die so ein bisschen, ich sag's mal vorsichtig, an die Langsamkeit einer Zwangsversteigerung heutzutage, auch da ist ein bisschen Trägheit der Verwaltung anknüpft. Das sind Fälle, in denen jemand eine Immobilie ersteigert.
Also es geht hauptsächlich um Schrottimmobilien, die im Zuge einer Zwangsversteigerung ersteigert werden. Ne? Es geht
nur
um diese Fallgruppe.
Das ist jetzt die neueste Fallgruppe,
ja,
genau.
Okay. Waren Sie schon mal bei der Zwangsversteigerung?
Nein,
von Immobilien?
War ich noch nicht.
Ich war schon mal da. Es war ganz unterhaltsam, muss ich sagen.
Also da gibt's ja hier auch ganz andere Storys, da kommen Sie heute gar nicht mehr rein, wenn Sie von den einen oder anderen, die das Objekt wirklich haben wollen, als seriöser Ersteigerer in Berlin identifiziert werden, dann geben die Ihnen gleich Bargeld, dass Sie nicht reingehen und mitbieten, um die Gebote niedrig zu halten. Ja, völlig absurd, ja.
Also ich war tatsächlich nicht in Berlin, sondern ich war in Mecklenburg-Vorpommern und das war irre. Da ging's um so ein, ne, also ich sag's jetzt mal synonymhaft,
kleines Schlösschen.
Haus am See. So.
Ich sag ja Schlösschen.
Nein, nicht
klar.
Schlösschen, Haus am See, eher Bungalow. So, aber ein tolles
Haus
Grundstück.
Haus am See, Bungalow, okay.
So.
Okay.
Und waren an der Müritz, Amtsgericht.
Ja, ja.
Bin ich hingefahren mit der Deutschen Bahn. War eigentlich relativ, ja, war gut, ne? Der Hauptbahnhof, auch habe ich gesehen vorher bei Google Maps, 7 Minuten bis zum Verwaltungsgebäude, da Amtsgericht, also war kein, und dann fand es aber auch schon statt im Kino nebenan, weil sich so viele angemeldet haben. So, da standen dann 200 Autos mit Berliner Kennzeichen, die also alle eine Ferienhütte haben wollen.
Ja.
Und es waren in diesem Kino, oder das war so eine Vortragshalle. Also ich
Kultursaal.
Glaube, es war auch Kino, Kultursaal, sowas.
Ja,
so.
Kultursaal, ja.
Da waren 500 Leute. So. Und die ordneten sich wirklich in diese Gruppe Berliner, die die Ferienimmobilie ersteigern wollen, dann so lokale Immobilienprofis, die aber schon den ganzen Tag da saßen und so 3-4 Zeitungen dabei hatten, um immer die Pausen zu überbrücken. Die haben dann währenddessen auch immer kommentiert, nach dem Motto, der hat keine Ahnung, der bietet viel zu viel, der bietet falsch. Es war, neben die hatte ich mich gesetzt. Es war,
haben Sie richtig was gelernt, ja?
Ich habe total viel gelernt. Also ich meine, letztendlich für mich war es ein verschenkter, also wirtschaftlich gesehen verschenkter Tag, weil die Immobilie hat ein Heidengeld gekostet. Ne? Die war völlig dann, weil die Leute haben sich dann da so reingesteigert. Aber es war unterhaltsam. Und ja, und dann danach sind alle wieder abgezogen, ne? Aus Waren.
Aus Waren. Sie hatten noch weiter volle Taschen, aber sind nicht Immobilieneigentümer geworden.
Ja, wie Sie wissen, bin ich da ja schon Immobilieneigentümer. Das ist ganz in der Nähe von mir. Und deswegen kenne ich das natürlich auch sehr gut, dieses Grundstück.
Aus sozialen Gesichtspunkten finde ich es aber auch durchaus angemessen. Eine Immobilie pro Mensch reicht, denke ich.
Gut, das ist jetzt ein sehr abendfüllendes Thema.
Können wir nochmal mit Kevin Kühnert da vertiefen.
Ein sehr abendfüllendes Thema, was wir in der Tat vielleicht mit einem eher sozialdemokratischen Politiker besprechen können. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist, glaube ich, in der Regel, Sie haben es ja jetzt auch schon gesagt, ne, man kriegt da irgendwie Geld, dass man nicht reinkommt und so. Also jeder, der auch sich gar nicht dafür interessiert, sollte mal einen Zeitungsartikel über einen Besuch bei einer Zwangsversteigerung lesen. Das ist da erlebt man super viel. Das ist total interessant. So, zurück zum Thema. Jetzt geht's um Schrottimmobilien, die bei Zwangsversteigerungen ersteigert werden. Und es geht ja auch ein bisschen um die...
Oder um Immobilien, also die durch abgewürgte Zwangsversteigerung zu Schrottimmobilien werden. So muss man sagen. Also es geht darum...
Weil dieses Wesen, wenn ich das ganz so sagen darf, wie so eine Zwangsversteigerung abläuft, die Regelung auch des Eigentumsübergangs, so, das ist ja super speziell. Ich habe mich da auch auf der Hinfahrt dann eingelesen. Das ist ja, also ne, das ist ja sehr besonders und darin liegt jetzt auch der Hase im Pfeffer, in dem Fall so grob, ne?
Der Hase im Pfeffer. Da hakt's irgendwie bei mir. Da liegt der Hase im Pfeffer?
Naja,
ist das ein Sprichwort?
Das ist eigentlich ein Sprichwort, ja.
Okay. Irgendwie komisch. Nee, egal. Also, in der Tat ist es so, wenn Sie die Immobilie ersteigern und den Zuschlag in der Ersteigerung erhalten, müssen Sie eine gewisse Summe sofort bezahlen.
Ja.
Das ist aber ein kleiner Prozentteil. Und in dem Moment werden Sie auch Eigentümer der Immobilie. Und dann haben Sie eine gewisse Zeit, bis Sie den Rest bezahlen müssen. Und wenn Sie den Rest nicht bezahlen, dauert es ziemlich lange, bis dann eine neue Versteigerung eingeleitet werden
mehrere
kann,
Monate
eingeleitet wird und bis dann jemand durch die neue Ersteigerung wiederum Eigentümer wird. Und diesen Zeitraum von Ersteigerung und Zahlen der ersten Summe bis zur erneuten Versteigerung wird der Erstersteigerer, wenn man so will, Eigentümer sofort
mit
und
Zuschlag.
Kann sofort den Nutzen, sprich die Mieten kassieren. Und wenn jetzt die Mieteinnahmen in der Zeit höher sind, oder er vielleicht aus dem Haus was ausbaut oder demontiert, als das, was er als Anzahlung geleistet hat,
ja,
dann macht er sozusagen aus dem Objekt eine Schrottimmobilie und zieht da in kürzester Zeit Geld raus. Und das passiert zurzeit immer häufiger.
Ah, also das ist so, dass Leute quasi vorsätzlich sagen, ich möchte diese Immobilie eben mit Zuschlag nur für ein paar Monate oder vielleicht ein
Jahr. Das sagen die natürlich nicht, aber
die tun so, als würden sie
die haben wollen. Ja. Aber sind von Anfang an gar nicht bereit, die Immobilie zu übernehmen, sondern die nutzen das Zeitfenster in den paar Monaten.
Pressen die aus wie eine Zitrone und das ist dann quasi wirtschaftlich.
Und dann ist hinterher eine Schrottimmobilie.
Und danach ist sie eine Schrottimmobilie.
Wenn man so will, ja, genau. Dann wird ja nicht investiert, der Kaufpreis ist nicht gezahlt worden, die Mieten sind einbehalten worden von dem neuen Eigentümer und. Und der könnte in der Zeit natürlich auch noch Vermietungsgeschäfte machen, Kündigungen aussprechen, alles Mögliche. Das Dach abdecken, alles kein Problem, ohne vor irgendwelchen Hemmnissen zu stehen, weil er ja Eigentümer geworden ist mit dem Zuschlag. Und das soll jetzt verhindert werden. Und dazu gibt es einen Gesetzentwurf, der jetzt im Bundestag beraten worden ist, der, wie ich finde, sehr, sehr angemessen ist. Es ist natürlich keine schöne Situation, aber es gab so ein bisschen den Wunsch der Kommunen, da wieder das ganz große Rad zu schwingen und von vornherein zu sagen, jede Immobilie, die wir als Schrottimmobilie seitens einer Stadt oder einer Gemeinde einstufen, da können wir dann Zwangsmaßnahmen einleiten. Das war so deren Idealvorstellung. Und jetzt haben wir einen Gesetzentwurf, der für diejenigen, die die Zwangsversteigerung durchführen, sicherlich nicht leicht ist, aber der es ermöglicht sozusagen in diesen Fällen einer Zwangsersteigerung, die gar keine wo gar keine Absicht hintersteht, es dauerhaft zu nutzen, verhindern soll, dass diese Ersteigerer das Ganze bekommen. Dann können also zum Beispiel Verwalter von Seiten des Vollstreckungsgerichtes eingesetzt werden, die dann verhindern, dass da also, ich sag mal, verwahrlosende Maßnahmen ergriffen werden.
Also es heißt, in der Tat war das eigentlich eine Lücke, die irgendwelche, ich sag's mal umgangssprachlich, findigen Betrüger, ne, ob das jetzt ein Betrugssachverhalt oder Tatbestand wirklich ist, sei mal dahingestellt, aber zumindest die das in einer Absicht, in der es nicht gedacht ist, ausnutzen wollten. Und diese Lücke wird jetzt geschlossen. Hört sich jetzt erstmal wahnsinnig sinnvoll an.
Ja, so, ne? Also deswegen würde ich sagen, das ist auch wirklich sinnvoll.
Aber Sie waren ja im Bundestag jetzt bei der Anhörung als Experte. Ja. Und da gab es ja auch andere Experten, die gesagt haben, die zumindest mit diesem Gesetzesvorschlag nicht einverstanden waren. Warum das denn nicht?
Also das waren dann eher diejenigen, die jetzt für diejenigen, also diejenigen, die die Zwangsvollstreckung beim Gericht durchzuführen haben, vertreten haben, weil die gesagt haben, wenn wir jetzt auch noch prüfen müssen, ob das vielleicht eine Immobilie ist, die von jemandem ersteigert wird, der das missbrauchen möchte, dann haben wir noch mehr Arbeit.
Noch mehr Arbeit. So, ach so.
Das war also, ich sag jetzt mal, mir sind die jetzt noch nie negativ aufgefallen, die Rechtspfleger, die da die Zwangsversteigerung machen. Ich will die jetzt nicht schlecht reden, aber deren Ansatz war eher zu sagen, warum müssen wir uns um den Quatsch auch noch kümmern? Und ich kann da den Frust verstehen, aber letztlich ist natürlich Hintergrund, dass die Abläufe in der Verwaltung derart langsam und schleppend sind, dass es Betrüger gibt, die sagen, oh prima, dann können wir das Zeitfenster für uns nutzen. Das ist ja dasselbe bei den Mietnomaden. Also Mietnomaden gibt es nur dort, wo zwischen einer Kündigung und der tatsächlichen Räumung eben Jahre vergehen, weil man sich nämlich als Mietnomade dann weiter in die Wohnung einnisten kann. Das ist, wenn man so will, auch langsames staatliches Handeln, was ja an vielen Stellen zu Frust führt. Und dann gibt's eben Kriminelle, und ich würde das jetzt mal als kriminell bezeichnen, nicht mehr und nicht weniger, die dieses schleppende staatliche Handeln, das sicherlich hier und da immer einen guten Grund hat, nutzen, um daraus dann für sich ein Geschäftsmodell zu machen.
Also dass die Rechtspfleger, das kann ich mir schon vorstellen, dass die da mehr Arbeit, also die haben...
Da will man nicht meckern, nee, also wirklich nicht. Das
auf
ist,
der anderen Seite ist so, bei der Zwangsersteigerung, wo ich war, da waren die Rechtspfleger auch latent genervt, weil jeder, der, oder 90% von den Leuten, die in dem Raum waren, haben das Erste gemacht, die haben natürlich dauernd Fehler gemacht und die mussten das dann immer korrigieren und sagen, ja, nee, so nicht und sie dürfen jetzt so, ne? Also, aber gut. Wer vor 30, 35 Jahren, das habe ich dann auch gelernt, in eine Zwangsversteigerung in einem Gebiet besucht hat, was nachgefragt war, der war da in der Regel allein. So, das hat sich einfach so seit vor 20 Jahren dann irgendwie hat sich da der Schalter umgelegt und auf einmal kann man da wahrscheinlich Eintrittskarten vorverkaufen.
Das wird sich auch wieder ändern, wenn auf einmal wieder zu viele Immobilien auf dem Markt sind und man günstige Immobilien kaufen kann, ist natürlich der Druck zu sagen, ich probiere es jetzt mal bei einer Zwangsversteigerung, nicht mehr so gegeben. Und dann wird das eben wieder ein Geschäft sein, das vielleicht eher Profis angehen. Da wirkt sich sozusagen der Immobilienmarkt auch bis in diese Faser hinein aus.
Ja, ja, also wie Sie sagen, interessanter Spiegel auf jeden Fall sind diese Zwangsversteigerungen der aktuellen Marktlage.
Absolut.
Okay, Problem erkannt, Problem wird jetzt hoffentlich geschlossen.
Ich gehe davon aus, weil die drei Koalitionsfraktionen, die ja nun bei vielen Dingen Streit haben, bei dem Thema an einem Strang ziehen, dass das dann auch in der zweiten und dritten Lesung relativ unproblematisch durch den Bundestag läuft. Ich glaube, die Länder haben im Bundesrat noch was mit dazu zu sagen, aber lassen wir uns überraschen.
Also vielleicht ist dies, wenn auch nur im Kleinen, ein schönes Beispiel für gute Politik, die realitätsbezogene Probleme löst.
Ja, also ich würde sagen, das ist natürlich kein Massenphänomen,
ja,
aber es ist ein kleines, sehr ärgerliches Problem, das, wenn es so kommt, sehr pragmatisch gelöst würde, weil es eben bei denjenigen anknüpft, nämlich der Verwaltung, die diesen langen Prozess mit, ich sag mal, verursacht. Man könnte das ja auch dramatisch abkürzen alles, aber ja, dafür müsste man wohl die Verwaltung auf den Kopf stellen, beziehungsweise in dem Fall die Gerichtsverwaltung.
Herr Warnecke, zum Abschluss haben wir auch noch eine schöne Nachricht, nämlich Haus und Grund ist als Verband des Jahres nominiert worden. Herzlichen Glückwunsch schon mal vorab.
Danke schön.
Macht man ja eigentlich nicht so, aber schon allein.
Zur Nominierung.
Zur Nominierung, ja, das ist jetzt auch nicht so ein kleines Ding, da gibt es auch nur wenige Verbände. Also die Deutsche Gesellschaft für Verbandsmanagement, relativ renommierter Laden so in dieser Szene, muss man sagen, hat Haus und Grund auf diese Nominierungs-Shortlist gesetzt und es ist Ausdruck der erfolgreichen Arbeit des Verbandes, insbesondere im letzten Jahr, in 2023, in Bezug auf das Gebäudeenergiegesetz, das sogenannte Heizungsgesetz, wo Haus und Grund doch, das darf man hier in diesem Rahmen oder auch im anderen Rahmen doch wirklich sagen, doch sehr erfolgreich die Mitglieder gegenüber der Bundesregierung vertreten hat. Und das hat auch die Bundesregierung letztendlich eingesehen. Die guten Argumente haben gewirkt.
Ja, ich bin höchst erfreut. Freue mich wirklich, dass wir die Nominierung bekommen haben. Das war eine sehr, sehr intensive Zeit, wo wirklich der gesamte Verband an einem Strang gezogen hat. Wir haben die Sachargumente immer wieder vorgetragen, und zwar sowohl die Haus- und Grundvereine, die Repräsentanten, als auch die Landesverbände, als auch der Bundesverband. Wir haben ganz stoisch auf die Mängel, die der ursprüngliche Gesetzestext hatte, hingewiesen. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Dutzende, Hunderte Gespräche mit Politikern geführt, und dass dann am Ende tatsächlich etwas anderes da war, haben ja auch die Regierungsparteien eingestanden, bis zu Robert Habeck.
Ja, also an der Stelle möchte ich Sie auch nochmal ausdrücklich loben, muss ich sagen. Also wir sind ja, Sie noch länger als ich, aber schon wirklich auch sehr lange im politischen Berlin aktiv. Und ich muss sagen, im September letzten Jahres war ja diese Plenardebatte zur Verabschiedung des Gesetzes, und interessanterweise habe ich die mir kürzlich nochmal angeguckt, das Protokoll und auch Ausschnitte des Videos, und es gibt ja kaum einen Abgeordneten, der in dieser Debatte nicht den Verband Haus und Grund oder auch Sie als Präsident namentlich nennt und sagt, die haben hier uns dazu beraten, die haben Einfluss genommen und wir haben gehört, haben das abgewogen und sind zu dem Ergebnis gekommen, diese Argumente waren gut und richtig. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich kenne eigentlich kein Gesetzesvorhaben, solange ich in diesem Beruf tätig bin, wo ein Verband im Plenum bei der Verabschiedung so namentlich genannt wird als positiver Einflussgeber. Es war mir neu. Also Glückwunsch.
Danke.
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 Einfach nur ein
danke,
schönes Schlusswort, Herr Warnecke. Und in gewohnt freundlicher, aber dann doch kämpferischer Art und Weise sehen wir uns das nächste Mal wieder. Viel Spaß beim EM-Finale.
Das wünsche ich Ihnen auch, und drücken wir England die Daumen.
Ich drücke Spanien die Daumen. Alles Gute.
Oh, tschüss. Yeah. Tschüss.